Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Breakfast at Manu Spiels, den Brettspiel-Podcast heute mit einer Sonderfolge. Wir reden endlich mal wieder über diese haptischen, schönen, wunderbaren Spiele. Es gab nämlich eine große Messe in Essen, das reimt sich fast, und deswegen habe ich mir den Guido eingeladen. Guten Morgen, Guido.
Hallo, schönen guten Morgen.
Du warst nämlich die ganze Zeit vor Ort, du schreibst auch hauptberuflich über Brettspiele und wen hätte ich mir denn Besseres dazu einladen können?
Niemand.
Eben. Vor allem sind wir beide Bartträger, das macht dich eh schon sympathisch.
Wir sind badische Bartträger.
Badische Bartträger, genau. Wir gründen einen badischen Bartträger-Club.
Alles klar, ich mache den Schatzwart.
Schatzwart, so heißt es. Dann stell dich doch am besten nochmal kurz vor, was habe ich vergessen zu erwähnen?
Eigentlich nicht, dass ich der Guido bin, dass ich Tricktrack mache, hauptberuflich über Spiele schreibe. Ich habe eine Webseite. Tricktrack ist der deutsche Ableger der größten französischen Seite zum Thema Spiele. Da gibt es bei mir alles Mögliche aus der Branche. Ich mache Rezensionen, also nicht so viele, aber dafür finde ich ganz gute. ich gucke ein bisschen über den Tellerrand, ja, und schaue halt auch immer mal, was so in der Branche passiert.
Und bist auch Videospieler oder ja. Trennst du da strikt?
Ich habe keine Konsole, aber ich spiele hier am Mac. Da ist man naturgemäß ein wenig begrenzt.
Ja, nicht,
aber
nicht mehr so wie früher.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, für mich ist das ganz gut. Natürlich ja vor der Kiste, weißt du, wenn du den ganzen Tag vor der Kiste hockst und arbeitest, dann abends noch zockst, dann da fällst du um.
Bei Brettspielrezensionen, vielleicht kannst du das kurz bestätigen oder mir sagen, wie du es anders machst. Ich finde, Videospiele hat man ja im Vergleich zu Brettspielen relativ schnell durch. Also jetzt nehmen wir mal ein Durchschnittsballerspiel, hat man irgendwie in 8 bis 12 Stunden durch. Auch irgendwie Rollenspiele in 20 Stunden, das kann man in der Woche mit ein paar Stunden abends gut schaffen. Und man kann die ja auch alleine spielen und kann sich dann hinsetzen und was schreiben. Bei Brettspielen, ich kriege ja auch öfter mal Muster zugeschickt, ich versuche die dann immer auch zu testen, in Anführungsstrichen, und irgendwie im Podcast unterzubringen. Das Problem ist aber immer, ich muss ja immer 3 bis 4 Leute zusammenkriegen an einem Abend, dann ist der ganze Abend rum, bis man die Regeln gelesen hat, bis man das Spiel gespielt hat, und nach dem ersten Mal hat man es dann gerade so richtig verstanden, dann muss man es mindestens noch 3, 4 Mal spielen, um eine valide Meinung dazu zu haben und auch die Regelkonzepte so ein bisschen durchschaut zu haben, verschiedene Sachen ausprobiert zu haben. Ich schaff's einfach nicht von der Zeit, so oft zu spielen als Brettspiele, um für mich das Gefühl zu haben, ich kann das Spiel jetzt rezensieren. Geht's dir da ähnlich oder anders?
Mir geht's ähnlich und deswegen mache ich nicht so viele, weil ich heutzutage der Meinung bin, das war vor keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren war das noch was anderes. Da konntest du wirklich noch sagen, ich spiele den Jahrgang durch. Ja? Mhm. Alle wichtigen Sachen hatte ich auf dem Tisch und konnte mir da eine gute Meinung zu bilden. Heutzutage, was war jetzt in Essen, hieß es wieder 800 Neuheiten.
Boah.
Da sind auch Erweiterungen dabei und Spiele aus dem Ausland etc. Aber 800 Spiele, das ist ja meine Hausnummer. Ja? Mhm. Kannst du heute nicht mehr alle spielen, so wie du heutzutage nicht mehr alle Filme im Kino angucken kannst. Du kannst nicht mehr alle Bücher, die in Frankfurt rauskommen, lesen. Du kannst auch nicht mehr alle CDs anhören. Man muss selektieren. Ja?
Aber ist ja ein Luxusproblem.
Das ist ein Luxusproblem.
Gut, reden wir über Essen. Wer das noch nicht gehört hat, die Spiel ist die größte Brettspielmesse der Welt, oder?
Genau.
Kann man so sagen,
gell? 150.000 Besucher kommen da irgendwie an 3 Tagen. Offiziell geht es donnerstags los, das geht dann bis Sonntagabend, da werden wieder alle nach Hause geschickt. Und dazwischen wird halt gespielt, geshoppt wird natürlich auch. Das ist auch mal ein wichtiges Thema für die Essengeher, weil das Ding ist so voll, du kannst nicht immer alles spielen, ja?
Also es ist keine reine Fachpresse, es ist schon auch eine Besuchermesse, gell?
Absolut, im Gegensatz zu Nürnberg. Nürnberg ist eine Fachbesuchermesse, genau. Da kommen nur Journalisten und sowas und Händler hin.
Aber da sind auch die ganzen anderen Spielsachenhersteller da, also Mattel und so weiter.
Ja, Lego und so weiter, ja. Genau. Essen ist wirklich nur Spieleverlage. Aus, In- und Ausland, von der ganzen Welt, 37 Aussteller waren es, glaube ich, oder sie aus 37 Ländern, irgendwie sowas, habe die Zahl jetzt in mir im Kopf. Ist groß, ja, ist international, ist schön, ist verteilt über mehrere Hallen, die so zusammenhängen. Und da hat jeder Verlag eben seine Spielflächen mit Promotern oder mit Erklärern. Das heißt, meistens geht man ja nicht alleine, ja, irgendwie so mit Freunden oder in der Gruppe. Kannst dich da an die Tische hocken und dann kriegst du das Spiel erklärt und dann kannst du loslegen.
Genau, weil im Gegensatz jetzt zur Gamescom, die natürlich sehr visuell auch arbeiten können, hier schau dir den Trailer an, dann hast du in 5 Minuten den Eindruck, wie das neue Assassin's Creed wird. Und dann gibt es ja natürlich auch Anspielstationen, aber da steht der visuelle Charakter natürlich viel mehr im Vordergrund. Da ist laut, da wird gehämmert, da kommt Gangnam Style in jem zweiten Stand.
Und da gibt es
Das
auch
stelle ich mir
Japanisch.
bei der Brettspielmesse, ich war jetzt noch nicht selber da, aber das stelle ich mir anders vor, weil du kannst allein von dem Karton das Spiel ja überhaupt gar nicht beurteilen. Du siehst dann halt vielleicht, okay, es geht um Mittelalter, aber und jetzt? Also das Spielen steht schon im Vordergrund, wenn ich das richtig verstanden habe. Das
Genau.
selber ausprobieren.
Man muss natürlich auch überlegen, wer ist jetzt das Publikum in Essen? Ja, ich glaube, das sind zum einen irgendwie Familien, die im Ruhrgebiet wohnen, ja, die jetzt irgendwie eine Stunde Anfahrt haben, die sagen, okay, das ist ein netter Tagesausflug, kann man auch mit den Kindern mal machen und spielen. Oder irgendwie Freundeskreise. Und dann gibt es natürlich noch die Vielspieler, also die wirklichen Pro-Gamer, ja, die bereiten sich da richtig drauf vor, die trainieren das, sage ich mal. Das heißt,
Schlafen vor.
die laden sich bei den Verlagen vorher die Spielregeln runter. Das ist inzwischen gang und gäbe, dass jeder Verlag irgendwie Regel-PDFs online stellt. Dann wird in Foren diskutiert, was könnte heiß sein und was interessiert mich und was guckst du an und warum gefällt dir das und das nicht. Und da macht sich jeder so eine Liste, was er gerne abklappern möchte. Also sprich, eine Vorauswahl macht der Vielspieler für sich auch schon.
Naja. Also ich habe hier ein paar Freunde aus meinem Spielkreis, die machen das genauso. Die mieten sich immer eine Ferienwohnung dann in der Ecke und schauen sich vorher eben schon ganz genau an, was wollen sie spielen, teilen sich quasi die Regeln auf und dann wird quasi performt, ja, auf der Messe. Und dann wird einfach alles runtergespielt und natürlich wird dann auch gleich ordentlich Geld mitgenommen und meistens legen sie sich dann so ein Budget. Also mehr als 200 € gebe ich diesmal nicht aus. Weil viele Spieleverlage ja dann auch Special Edition mitbringen. Also ich erinnere mich an Kuba zum Beispiel, gab es in der Zigarrenkiste irgendwie dann nur auf der Essen. Das sind natürlich dann auch diese Sammlertriebe, die dann angesprochen werden.
Ja, da
Und
gibt's die,
Schnäppchenjäger.
genau, zum einen die Schnäppchenjäger und zum anderen eben die Sammler. Ich erinnere mich jetzt, in Essen gab es von einem schottischen Brüderpaar, wie heißt denn die Lehman Brothers sind das. Ja, die rennen auch immer mit Schottenröckchen rum. Die bringen jedes Jahr zur Messe ein Spiel mit. Ja, da sind auch immer so kleine Figürchen dabei und alles ganz toll. Kostete irgendwie 60 €, musstest du vorbestellen, war arg limitiert. Aber die Schachtel war irgendwie 30 cm auf 30 cm in zwei Dimensionen und irgendwie dann 15, 20 cm hoch. Eine riesen Box, Monsterspiel. Ja, da kaufen Leute schon ein, die nutzen das als Spekulationsobjekt. Es geht danach direkt ungeöffnet auf eBay und dann kriegst du dafür 100 €. Also das ist auch Wahnsinn.
Gibt es denn für Journalisten oder für Presse, gibt es da irgendwie auch so einen Pressetag, weil du gesagt hast, offiziell nur 2, 3 Tage?
Genau, der Pressetag ist am Mittwoch.
Ist aber eigentlich genauso, man geht halt zu den Verlagen oder macht man da Termine und spielt dann aber im Endeffekt auch?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ein Spiel gespielt. Nee, da
Aber wie
bin
informierst du dich dann über die Spiele? Du bist ja hingegangen, um über die Neuigkeiten zu berichten, nehme ich an.
Genau, ich habe mich natürlich auch vorher ein bisschen informiert. Ja. Und dann ist Mittwoch erstmal Pressekonferenz, da gibt es immer ein lecker Süppchen und irgendwie ein Wurstbrot. Dann kriegt man was erzählt. Hier wie ist der Stand der Dinge? Wie geht es der Branche? Der Branche geht es immer schlecht und dann gegen Ende des Jahres dann doch wieder besser. Und dann gibt es die Neuheitenschau. Ja, das sind irgendwie so zwei, drei Räume, die zusammenhängen. Da haben sie alle ihre Neuheiten aufgebaut. Da kannst du durchrennen, die Sachen abfotografieren, kannst auch mit Redakteuren und Verlegern sprechen. Die Autoren rennen da natürlich auch rum und kannst halt da deine Fragen stellen, Interviews machen und so weiter. Schafft man alles nicht an diesem Tag und deswegen zieht sich das dann halt meistens noch irgendwie Donnerstag, Freitag weiter.
Also so gesagt, also ein Branchentreffen halt einfach.
Ja.
Man tauscht sich aus, die Branche trifft sich vor allem wahrscheinlich auch aus eigenem Interesse, um eben neue Kooperationen zu planen, Autoren zu treffen und so weiter und so fort.
Ja, genau. Autoren machen dann Termine mit Verlagen, um halt ihre Prototypen zu zeigen und so weiter. Also es gibt, glaube ich, schon den Unterschied. Für die Branche an sich ist das ein großes Klassentreffen. Man trifft sich, man schwätzt, man tauscht Neuheiten aus, lernt neue Leute kennen und das finde ich persönlich immer ganz nett.
Wie groß ist denn die Branche ungefähr? Also ich weiß es von der Gamescom, also aus dem Spielebereich gibt es, glaube ich, auch nur circa 10.000 Leute, die eben in PR und als Redakteure und bei den Spieleherstellern in Deutschland arbeiten, was ja für so ein Riesen, Unternehmen wie die Videospielwelt eigentlich schon eine sehr kleine Gruppe ist. Das stelle ich mir bei Brettspielen ja noch deutlich kleiner vor.
Da fragst du mich was. Ich glaube, es ist relativ klein und familiär noch. Das ist natürlich schön, weil eigentlich, also zumindest nach vorne raus, verstehen sich alle super.
Ja.
Das ist nett. Jeder kennt sich irgendwie. Man kann immer was schwätzen. Es wird getratscht. Aber natürlich ist die Spielbranche gerade in Deutschland, wir haben ja in Deutschland den größten Markt für Brettspiele. Da ist der Konkurrenzkampf auch groß und da liegt auch leider nicht mehr so viel Geld in den Regalen, wie es irgendwie früher noch war. Ja, mit der Computerspielbranche will ich das erst recht nicht vergleichen. Ich glaube, die haben ja Hollywood inzwischen im Umsatz überholt, soweit ich weiß. Aber da bist du, glaube ich, besser informiert.
Ja, auf jeden Fall schon seit ein paar Jährchen, ja. Aber was den reinen Umsatz natürlich angeht. Ja, wie viele Leute waren denn da so jetzt an diesen ersten Pressetagen?
An den ersten Presstag, keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt, aber es hieß halt irgendwie, also im Schnitt sind es immer so um die 150.000 Besucher. Legen die Messe natürlich auch immer gerne in die Herbstferien in NRW. Klar, damit auch Schüler hinkommen und dass irgendwie auch dass die Familien ganz entspannt da den ganzen Tag rumhängen können. Genau.
Genau, vielleicht kann ja jemand, der jetzt zuhört, Dirk zum Beispiel, schöne Grüße an der Stelle, danke fürs
Ja,
Verkuppeln.
hallo Dirk, danke.
Vielleicht kannst du in den Kommentaren ja mal kurz drunter schreiben, wie groß ist denn die deutsche Brettspielbranche? Das würde mich echt mal interessieren. Gut, dann nach den 2 Tagen kam dann das Publikum und dann geht das ganze Gespiele los. Was hast du dann in der Zeit noch gemacht?
Ich bin durch die Hallen geschlendert und habe gelabert. Ich war mit meinen französischen Kollegen unterwegs. Wir haben ein Video gedreht, könnt ihr bei mir auf der Seite anschauen. Ein Interview mit Michael Menzel. Ist ganz interessant, der ist eigentlich Spieleillustrator.
Ach, das bist du? Ich dachte, das wäre Will Wheaton
Da
auf dem
bist du
Video.
der Mensch. Das sagen aber viele. Aber eigentlich sieht ja Will Wheaton aus wie ich.
Jetzt hab ich nur gesagt, damit die Leute neugierig werden und auf deine Seite gehen.
Außerdem sehe ich auch aus wie George Clooney.
Ach ja, sowieso. Eine
Vielleicht.
Mischung aus Will Wheaton, der nerdige George Clooney sozusagen.
Ja,
Best of both worlds.
genau. Ja. Nee, und der Michael Menzel ist Illustrator und hat halt einmalig jetzt ein Spiel selbst erfunden. Und das ist so ein kooperativer Fantasy-Schinken. Ist ganz nett. Und den habe ich mir halt greifen können und dem ein paar Fragen gestellt. So.
Gut, dann kommen wir doch mal zu den eigentlichen Spielen. Hast du denn trotzdem irgendwie für dich so ein paar Highlights entdeckt oder hast du, fangen wir erstmal vorne an. So die Stimmung, du hast gesagt, der Branche, die jammert immer und am Ende vom Jahr geht es dann doch wieder gut. Aber wie ist denn so die Stimmung der Branche? Wo entwickeln sich die Brettspiele hin? Was hast du so aufschnappen können?
Die Branche wird, würde ich sagen, immer internationaler. Das waren früher halt die deutschen Verlage primär, die Essen dominiert haben. Und den Begriff des German Games gibt es ja auch, ja, diese klassischen europäischen Spiele. Das weicht alles immer mehr auf. Es kommen mehr französische, mehr holländische Spiele rein. Ja, irgendwie,
Osteuropa natürlich.
ja, genau, die Polen und die Tschechen und auch aus Italien kommt was. Und natürlich von Amerika schwappt immer mal wieder was rüber. Also wir sind hier nicht mehr allein. Ja? Also der Illusion darf man sich nicht hingeben. Andere wollen halt auch was, ein Stück vom Kuchen abhaben. Der Kuchen wächst, glaube ich, aber nicht unbedingt. Ja? Die Kuchenstücke werden nur anders verteilt und um die wird halt gerangelt. Highlights, ich habe ehrlich gesagt ja ein Spiel gespielt. Das war Escape by Queen
Da habe ich
Games.
mir ja den genau richtigen eingeladen,
Ja, nicht aufhören.
Man nimmt ja, was man kriegt. Ja.
Ja, genau. Also wenn so früh die anderen keine Zeit haben. Nee, das Escape von Queen Games ist ein nettes Würfelspiel, kooperatives Würfelspiel. Ja. Es hieß ja zu Beginn der Messe, Trend seien Würfelspiele und kooperative Spiele. Da habe ich mir das Richtige rausgesucht mit einem kooperativen Würfelspiel. Das sind alle so Indiana Jones, die irgendwie aus dem Tempel abhauen müssen und dann wird man muss dauernd würfeln, würfeln, würfeln. Ein bisschen Hektik und so weiter. Und nach 10 Minuten ist die Partie auch rum. Fand ich eigentlich ganz, ganz witzig so als Idee. Schönes Familienspiel, kommt öfter auf den Tisch.
Auf der Gamescom gibt es ja immer so Preisverleihungen quasi, wo die Journalisten und die Vertreter der Spiele, Presse und Branche dann Spiele wählen, quasi Highlight der Messe. Gibt es sowas auch? Also ich habe nur irgendwie auf Twitter so ein bisschen was mitbekommen, dass es auch so eine Verleihung gab wie Preis fürs Lebenswerk für Knizia oder wer hat den bekommen?
Wolfgang Kramer.
Kramer, genau, Entschuldigung.
Genau, es gab den Deutschen Spielepreis, der wird in Essen immer verliehen. Das ist aber ein Publikumspreis. Das heißt, die Spieler können bis Juli, glaube ich, abstimmen. Du kannst irgendwie online machen, bei verschiedenen Spielezeitschriften liegen da Wahlzettel bei. Manche kriegen die auch einfach zugeschickt. Da kann halt jeder irgendwie seine Top 3 Spiele aufschreiben und dann wird halt geschaut, wer hat die meisten Stimmen und der gewinnt halt. Und da gibt es immer das, die Hauptkategorie, da hat Village gewonnen und dann gibt es noch den Kinderpreis, den hat Mogelmotte gewonnen. Und der Gag ist halt an der ganzen Geschichte, dass der Preis in einer Familie gelandet ist. Inka und Markus Brandt haben eben das Village erfunden und ihre Kinder, Emily und Lukas, haben die Mogelmotte erfunden.
Nein, ohne Witz. Ist ja
das
geil.
heißt, zwei Preise in einem Wohnzimmer.
Familienunternehmen, super.
Ja, genau.
Village war ja auch schon Kennerspiel des Jahres von dem, also Spiel des Jahres Jury hat ja auch dann immer jetzt noch ein Kennerspiel, also quasi für die Vielspieler. Da hat Village ja auch schon gewonnen.
Exakt. Hast du schon gespielt?
Ich habe es hier stehen und ich will es dringend spielen und
Ach, schön.
hab's immer noch nicht geschafft, aber mich reizt total, weil von der ganzen Aufmachung und vom Setting finde ich sehr prickelnd. Also wird auf jeden Fall eine Folge noch dazu geben, keine Sorge. Gibt's irgendwie, du hast im Vorgespräch irgendwas kurz gesagt mit die Schere geht auf, so zwischen Schnäppchenspielen.
Ja, das war der Eindruck, der mich irgendwie in Essen dieses Jahr beschlichen hat. Also es wurde unheimlich rausgeramscht, ja. Also das gab Stände, da gab es alles für 5 €, alles für 10 €,
Sind es dann
alles.
Händlerstände oder die Verlage?
Es war ein Vertrieb. Es war der Heidelberger Spieleverlag.
Okay.
Die machen auch, die vertreiben auch Spiele und die wollten halt Platz im Lager haben, ja. Und die Branche ist heutzutage relativ schnelllebig und was nicht wirklich gut ankommt, das muss halt wieder raus, weil das ist ja auch irgendwie Kapital, was eingefroren ist. Kann ich schon verstehen. Es waren halt mitunter Neuheiten vom letzten Jahr. Das führt meiner Ansicht nach natürlich auch zu der Haltung bei den Vielspielern, dass sie sagen: Ja, Mensch, das Spiel, das und das, ja, Spiel X fand ich super, habe ich aber irgendwie nicht gekriegt, dann hole ich es mir das nächste Jahr einfach zum halben Preis. Ja. Das wird dann so ein asynchroner Hype.
Ja, und bis jetzt waren ja Brettspielpreise eigentlich recht stabil. Also ich habe neulich mal geguckt, Agricola zum Beispiel, ja, hat immer irgendwie, war immer relativ teuer, weil wahnsinnig viel Material drin ist. Das kostet immer noch locker 35 bis 40 €, obwohl es jetzt echt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und bei Computerspielen hat es ja extrem zugenommen. Also du musst ja eigentlich nur noch 2 bis 3 Wochen warten und kriegst aus England das Spiel meistens schon 20 Pfund billiger.
Ja, das ist wahnsinnig, aber
Und
da ist
das.
wahrscheinlich auch der Konkurrenzdruck so hoch.
Ja.
Ja? Du musst halt irgendwie die Kuh melken, solange es Milch gibt. Und Spiele sacken den Preis auch ab. Da kannst du mir nichts erzählen. Eben jetzt auf der Messe wird rausgeramscht, im Weihnachtsgeschäft, bei uns hier jetzt irgendwie im November hat der Müller bei seinem Spiel waren 20% drauf. Das ist ja auch Wahnsinn. Ja? Das kann doch nicht gesund sein, wenn du mich
Das
fragst.
ist normalerweise die Marge, würde ich jetzt mal schätzen, ja.
Ja, eben. Also ich kenne die Geschichte hier von unserem Konstanzer Spieleladen, dass der sich das Spiel des Jahres, das aktuelle, nicht ins Regal stellt, weil sein EK, also was er dafür bezahlt für ein Spiel, ist über dem Preis, den der normale Kunde bei Müller zum Beispiel
Krass.
bezahlt.
Ja.
Da geht er lieber zu Müller, kauft irgendwie einen Karton, damit er überhaupt was fürs Schaufenster hat, damit er halt auch das Spiel des Jahres hat.
Ja, aber kurz zur Erklärung, die haben natürlich auch bundesweit eine Menge, die sie dann einkaufen und kriegen wahrscheinlich auch nochmal einen anderen EK.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie auch, also, dass die auch einfach Druck machen können mit ihren Zahlen. Dass sie
Genau,
sagen, so, wir nehmen dir 10.000 Stück ab, aber wir diktieren dir den Preis.
ja.
Das kann halt der kleine Laden natürlich nicht. Wo soll der 10.000 Spiele hinstellen? Klar, kriegt man da nicht los.
Ja, aber Brettspielläden sind eh ein eigenes Thema. Da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber podcasten, weil die haben einfach einen wahnsinnig Druck. Ich meine, du kriegst alle Spiele billiger bei Amazon, weil die natürlich auch keine Beratung haben. Die haben eh ein Riesenlager. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber da können wir gerne mal jemanden zu einladen vom Brettspielladen.
Sehr gern. Haben wir bestimmt, kriege ich bestimmt ein paar in die Hand.
Gut.
Zur Schere noch, genau, es geht nach unten, aber es ging halt auch in Essen nach oben. Es gab extrem viele Spiele gefühlt, die irgendwie die 50, 60 € Schallmauer durchschlagen haben. Das war kein Problem.
Echt?
Liegt natürlich irgendwie auch an den Produktionspreisen, die steigen auch. Ja. Wie die ganzen Rohstoffe, Karton und so weiter, wird wahrscheinlich auch nicht billiger. Ich denke aber auch, dass es an der Fülle an neuen Spielen liegt. Ja? Das heißt, du musst, um ein Spiel zu verkaufen, damit es sich rentiert, musst du ja eine bestimmte Auflagenzahl haben. Ansonsten wird das in der Produktion das Einzelspiel ja zu teuer. Ja? Wenn ich 2.000 Spiele mache, dann ist das Einzelspiel billiger, als wenn ich nur 500 mache.
Naja, klar.
Und das muss man natürlich auch umlegen. Und das fand ich schon irgendwie hart. Also normalerweise sagt man immer, dass irgendwie so die Schmerzgrenze für den deutschen Normalspielkäufer bei 30, 35 Euro liegt. Ansonsten, was drüber ist, das musst du schon mit viel gutem Material
Hochwiegen,
gründen.
hast du irgendwie einen Trend wahrgenommen zu irgendwie, du hast gesagt, mehr kooperative Spiele? Es gibt ja immer so Trends auch oder Modeerscheinungen. Oder war es jetzt bunt gemischt? Also gab es nach wie vor die harten Knaller-Strategiespiele, die mehr Familienspiele, mehr Kooperative, oder hast du da irgendeine Stimmung wahrgenommen? Mehr
Ach.
Einzelspieler, also kleinere Verlage, die irgendwie auf den Markt drängen, hast du ja schon angedeutet, aber.
Ja, es gab, klar, es gab kooperative Spiele, ja. Gerade Cosmos hat irgendwie drei kooperative Spiele gemacht. Die sind schon auf diesen Zug aufgesprungen. Aber kooperativ ist jetzt nicht neu.
Ja, eben.
Hat man schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, das kooperative Spiel an sich ist einfach jetzt etabliert und da kommen jedes Jahr immer mal ein paar raus. Auch Würfelspiele, ja. Gut, in Nürnberg haben wir alle gesagt, oh, überall bringen sie Würfelspiele raus. Da war es auffällig. In diesem Jahr eigentlich nicht solide Kost. Ja. Die Vielspielerspiele waren toll, es wird optimiert, Arbeiter einsetzen, Strategien fahren. So. Eigentlich das Übliche.
Kommt denn die Technik wieder mehr ins Spiel? Weil ich kann mich daran erinnern, es gab eine Zeit lang mal so Ansätze wie zum Beispiel dieses King Arthur, hieß es, glaube ich, gell?
Gegen Arthur, ja.
King Arthur mit diesem quasi Board-Chip, nenne ich es mal. Also so ein kleiner Chip, der dann je nachdem, mit welchen Figuren du wo stehst auf einem Feld, über Sensoren reagiert auf deinen Spielzug.
Ach ja.
Das habe ich in Stuttgart auf der Spielemesse mal gesehen. Und neulich auf dem Flohmarkt ergattert.
Das lässt
Und
doch die
meine.
Technik arg zu wünschen übrig,
Ja,
oder?
eben. Aber mit modernen, also ich könnte mir vorstellen, gibt es denn nicht irgendwie schon Brettspiele, wo du irgendwie das iPhone dran koppelst oder irgendwas, dass die Chips mehr reagieren, dass dieses ganze Ausgezähle, Punktezähle, also da sehe ich eigentlich eine große Chance für die Brettspielbranche, da irgendwie mehr Interaktion zu wagen mit den modernen Medien.
Also so eine Kiste mit Elektronik drin hat ja das Kinderspiel des Jahres dabei. Schnapp-Tobi, da ist ja auch Elektronik drin. Und da ist die Technik auch besser. Also wenn du auf die Knöpfchen drückst, da heißt es nicht irgendwie, sondern verstehst du endlich mal was. Aber ich glaube, so der Durchbruch der Kombination aus iPhone und Brettspiel, da müssen wir noch drauf warten. Also was es gibt, sind zum Beispiel irgendwie Regelerklär-Apps. Für Siedler von Catan gibt es das jetzt, ja. Da kannst du kostenlos runterladen und dann wirst du einfach durchs Spiel geführt,
Ja,
erklären
stimmt,
lassen.
weil es auch noch so viele Leute gibt, die Siedler von Catan nicht kennen.
Ja. Die drei, die muss man halt auch noch abholen.
Genau.
Ja.
Irgendwo muss das Geld ja hin.
Ja, genau. Da
Nein, aber
gibt's.
ich hab zum Beispiel Small World, finde ich zum Beispiel ein sehr schönes Spiel und da ist auch die iPad-Version eigentlich echt schön geworden. Aber da die Mischung draus fände ich einfach super. Also, weißt du, warum nicht irgendwie, klar, ich meine, du könntest ja Figuren entwickeln, die irgendwie diesen kapazitiven Sensor irgendwie dran haben, um, wenn du die auf das iPad stellst, dass das iPad es merkt.
Ja,
So was würde ich mir wünschen, dass du quasi da die Verbindung herkriegst.
das gibt's bei in Amerika Hero Clicks heißt das. Die haben das sind so kleine Heldenfiguren, ja, irgendwie Thor und Wolverine und sowas. Die kannst du aufs iPad stellen und das erkennt tatsächlich, wie die ausgerichtet sind und so weiter. Und dann kannst du wieder über Felder dich bewegen.
Wieder die Amis
Monster
zuerst.
kannst du kämpfen. Also wird das Pad zum Brett. Sowas.
Aber das hast du jetzt in Essen noch nicht gesehen, sowas.
Ach doch, wer war das denn? Ich glaube, Mattel hatte das. Da legst du die so Hot Wheels Autos drauf.
Geil.
Ja, unter dem Auto rast dann so die Straße weg. Und dann
Cool.
musst du halt das Auto richtig ausrichten, damit du nicht von der Straße abkommst.
Papa, ich habe dein iPad zerkratzt.
Ich glaube, genau daran hatte ich auch gedacht. Ich weiß nicht.
Na gut, dann muss ich das wohl selber entwickeln. Also ich stelle mir das eben so vor, dass das iPad oder das iPhone quasi, dass du es quasi aktivierst und dann halt die Regeln oder die Punkte mitgezählt werden oder solche Geschichten, weißt du? Nur so als Vereinfachung auch fürs Brettspiel.
Das gibt es auch. Seven Wonders hat sowas, da gibt es eine Punktezähl-App.
Aber die musst du dann von Hand irgendwie aktivieren und so.
Und irgendwie 3 plus 4 kann ich auch noch im Kopf rechnen.
Na gut. Gut, ich würde sagen, dann schließen wir den Podcast damit ab.
Ja, Manu.
Außer du hast noch ein Fazit.
Essen ist Dufte und jeder, der da noch nicht war, der muss da mal hingehen.
Ja,
Ich
ich muss
habe
nächstes Mal wirklich hin.
in diesem Jahr war ich habe ich einen Freund eingeladen, der irgendwie in Köln wohnt. Da habe ich gesagt, komm doch mal vorbei. Der kam auch tatsächlich vorbei und er hat wirklich mit den Ohren geschlackert. Er hat gesagt, wow. Ja, er dachte, das wäre irgendwie so eine kleine Glitsche irgendwie in der Volkshochschule. Ja, das war es mal vor 20 Jahren. Inzwischen ist die Spiele in Essen wirklich international bedeutend und jeder, der gerne spielt, der muss einfach mal da die Stimmung aufgreifen. Die ist schon geil. Ja? Echt gut.
Gut, wunderbar, dann freue ich mich. Ich nehme es mir fest vor für nächstes Jahr, allein schon, um dich zu treffen.
Ich nehme mich beim Wort.
Gut, dann danke für den Besuch. Man findet dich mit dem Video über Michel Menzel natürlich auch und über deine Berichte der Essen und natürlich auch weiter Brettspielinhalte auf de.tricktrack.net.
Richtig.
Also Tricktrack, warum eigentlich?
Tricktrack ist die französische Bezeichnung von Backgammon.
Für Backgammon, ah, okay. Also Tricktrack, wie auf Englisch.
Oh no, Tricktrack.
Tricktrack, ne?
Ah, super.
Bien sûr. Au revoir.
Ich danke für das Gespräch.
Bis bald. Tschüss.
Auf Wiederhören.